Ein sogenanntes neues Medium, behauptet die Politik jedenfalls. Wie E-Mail funktioniert und was das für unsere Privatsphäre bedeutet, hören wir jetzt von Mac Lemmon. Gute Unterhaltung und viel Applaus.
Grüß euch, ich bin der McLemmon. Ihr könnt mich in diesem Internet erreichen, auf meiner Webseite, auf Mastodon, auf der kuscheligsten Instanz im ganzen Fediverse. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen über E-Mail. Das begann in den frühen 60er Jahren, als Großrechner noch üblich waren. Was ist so ein Großrechner, ein Mainframe? Da stellen wir uns zunächst ganz dumm. Das ist ein großer Raum. Da ist ein Computer drinnen, der den ganzen Raum ausfüllt. Und damit verbunden sind so kleine, dumme Terminals, die halt Benutzerinnen und Benutzern ermöglicht haben, mit diesem Computer zu arbeiten. Da gab es dann relativ schnell die Idee, man kann sich ja auch Nachrichten gegenseitig schreiben, wenn man nacheinander daran arbeitet. Und da wurden dann eben kleine Textdateien hin und her geschoben, so wie Post-its irgendwo hinkleben. Und da hatten wir auf einem Host, auf einem Computer, mehrere Benutzerinnen schon, die miteinander kommuniziert haben. Circa 1969 kamen dann die ersten Ideen, naja, wenn wir zwei Computer haben, dann müssen wir ja Nachrichten von einem auf den anderen schicken können. Also Multi-User, Multi-Host, damals noch proprietäre Netzwerkprotokolle und eine grafische Oberfläche hat damals bedeutet, gedruckte Tinte auf Papier oder vielleicht sogar schon eine Radarröhre, die zweckentfremdet wurde. 1970 beginnt dann unser Universum mit Epoch Null, die moderne Computerzeitrechnung startet. 1971 hat dann Ray Tomlinson sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wenn ich mehrere Benutzernamen habe und mehrere Hosts, mehrere Computer habe, dann muss ich diesen lokalen Teil und diesen Computerteil voneinander trennen können, hat geschaut, welche Zeichen habe ich denn noch so frei, was ist übrig und ist dann auf dieses Zeichen gestoßen. Das ist nicht nur zufällig, sondern auch absichtlich das @sign und damit war quasi dieses Konzept von Username @host geboren. Das sah damals noch so aus, Ray @10x. Tenex war so ein Betriebssystem für Großrechner damals und damit haben wir Hostnamen verwendet. DNS gab es noch nicht, das wird erst in den 80er Jahren erfunden werden. Das heißt, noch werden IP-Adressen und Textdateien durch die Welt geschickt. Ein bisschen später, so 1973 circa im ARPANET, wurden dann die sogenannten Mail-Header standardisiert, das heißt eine Möglichkeit, Nachrichten zu adressieren, haben sie geschaffen und ein noch nicht ganz so simples Message-Transmission-Protokoll, um diese Textnachrichten von einem Rechner auf den anderen zu übertragen. Die ersten sogenannten Message-Groups wurden erfunden, das ist das, was wir heute als Mailinglisten kennen und damit war auch das Drama in die Welt gesetzt. Es gab dann 1977 das sogenannte Message Format, das standardisiert wurde, das heißt, wie schaut denn so eine Nachricht aus, wie trenne ich die Teile davon, wie encode ich den Text und solche Sachen. Und dann ging es relativ schnell, wir haben jetzt im Prinzip ein Header-Format, um zu adressieren, ein Übertragungsprotokoll und ein Message-Format, wie so eine Nachricht aussieht. Yay, E-Mail. So circa halt. Also wir haben alles, was wir brauchen. Dann ging es dann auch relativ schnell weiter mit Standardisierungen und 1982 gab es dann SMTP mit RFC 821 und das Message-Format mit RFC 822. Das ist im Wesentlichen das, wie wir es heute noch kennen. Da gibt es nicht so viele Veränderungen. Die 80er Jahre, was war da? Da waren in den Single-Chart-Hits Gottlieb Wendehals mit Polonaise Blankenese und in den Album-Charts war ABBA mit One of Us. Also damit ihr ein Gefühl kriegt, wie alt E-Mail schon ist und wie lang das her ist. E-Mail, kurz Hände heben, wer verwendet das noch? Ist das noch? Okay, das sind so 7/8 des Raumes, würde ich mal sagen, die hier aufzeigen. Na gut, dann schauen wir uns mal an, wie funktioniert E-Mail heute? Das ist relativ simpel, ihr kennt das, ein Smartphone, noch ein Smartphone, dazwischen ist Magie und eigentlich sind wir damit fast fertig. Ne? Okay, fast. Da gibt es dann noch so ein Ping und dann habt ihr ein E-Mail oder viele davon oder zu viele davon. Okay, das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Schauen wir uns mal die Begrifflichkeiten an. Wir wiederholen das kurz. Ihr kennt die meisten Sachen davon. Das ist jetzt so der technische Teil, der ist dann auch bald wieder vorbei. Die Terminologie, wir haben eine Absenderin. Gut, wir haben eine Empfängerin, eine Rezipientin. Wir nennen sie Absenderin und Rezipientin. Das macht das Ganze einfacher. Ne? Und so eine Absenderin verwendet ein E-Mail-Programm. In technischen E-Mail-Begriffen heißt das Mail User Agent, weil die Userin verwendet das. Und nachdem die Userin, die das Mail wegschickt, ja auch eine Autorin dieses E-Mails ist, ist das Authoring Mail User Agent. Wunderschön. Also wir drücken da unserer kleinen Person ein Mail-Programm in die Hand mit einem Mail-User-Agent. Ja, Authoring Mail-User-Agent haben wir schon gehabt. Wenn die jetzt so ein Mail verschicken will, dann redet dieser Mail-User-Agent mit einem sogenannten Mail-Submission-Agent. Das ist euer sogenannter ausgehender Mail-Server. Die reden da miteinander. Damit Computer miteinander reden, brauchen sie das, was auch Menschen brauchen, nämlich eine gemeinsame Sprache. In Computer-Terms heißt das Protokoll und das das Protokoll, das da verwendet wird, ist Submission. Das dient nicht dazu, um E-Mails zu unterwerfen, sondern eben, um sie auf die Reise ins Internet zu schicken. Da geht es dann weiter mit einem Mail Transport Agent. Das sind die, die das Mail so im Internet transportieren. Das ist das, was landläufig Mail-Server genannt wird. Und da hat unsere Absenderin einen Sending Mail Transport Agent. Langsam merkt ihr, da ist ein Konzept dahinter und damit schicken wir das E-Mail auf die Reise über dieses Internet. Da können dazwischen noch viele andere Mail-Transport-Agents dazwischen liegen. Das muss nicht direkt gehen und das landet dann hoffentlich irgendwann beim Receiving-Mail-Transport-Agent, nämlich da, wo das Mail zugestellt werden soll irgendwann. Also Receiving-Mail-Transport-Agent. Und nachdem so ein Transport-Agent immer nur mit anderen Transport-Agents redet eigentlich übers Internet, brauchen wir jetzt noch irgendwas zum Zustellen, also Delivery. Und das ist, ihr habt es wahrscheinlich schon gedacht, der Mail Delivery Agent, der kommt dann da am Ende und dann holt unsere Rezipientin das E-Mail ab und da haben wir den Receiving Mail User Agent. Und dann macht es wieder Ping und da sind unendlich viele E-Mails angekommen. Wenn ihr das technisch aufbauen könnt, dann seid ihr in der Lage, Spam aus dem Internet zu empfangen und könnt jetzt E-Mails verschicken, das ist ganz wunderbar. Wir haben schon über die Protokolle geredet. Immer zwei von diesen müssen miteinander reden können. Also wenn wir uns quasi am Anfang der Kommunikation anschauen, dieser Authoring Mail User Agent redet mit dem Submission Agent. Das ist so dieser Teil der Kommunikation, die da beginnt. Da kommt eben das Protokoll Submission zum Einsatz. Client verbindet sich mit dem Mail-Server, sagt, der Mail-Server sagt, hallo, ich bin der. Client sagt, hallo, ich bin der andere. Mail-Server sagt, no, wer bist denn du? Darfst du das überhaupt? Und sagt der Client wieder so, ja, ich habe Username, ich habe hier Passwort. Server schaut einmal kritisch, sagt, ja, stimmt. Mail wird geschickt, Server sagt danke und die trennen die Verbindung wieder. Relativ simple Kommunikation. Dazwischen sagt vielleicht hoffentlich der Client noch, übrigens, ich würde gern Verschlüsselung aufdrehen. Das sieht dann im Protokoll so aus. Ist relativ überschaubar. Ist auch Sinn und Zweck des Ganzen, dass man das dann sonst nicht mehr lesen kann. Das schützt unsere Usernamen und Passwörter. Und dieser Mail Submission Agent nimmt jetzt die Nachricht, die er bekommen hat, tut sie in so eine Eingangswarteschlange, schaut da noch ein paar Sachen an, räumt ein bisschen auf und sagt, na gut, ich gebe das jetzt mal an so einen Transport Agent, weil ich fange damit nichts an, schickt das mal über dieses Internet weg, weil für mich ist es nicht, also gib es weiter. Jetzt sind wir in diesem Teil der Kommunikation, Submission Agent zu Transport Agent. Der Transport Agent sagt, ich habe viel zu tun, hier kommen ja dauernd E-Mails rein, ich mache eines nach dem anderen und habe eine Warteschlange, in der ich das abarbeite. Und damit wandert dieses E-Mail, wir vereinfachen das ein bisschen, vom Sending Mail Transport Agent zum Receiving Mail Transport Agent. Die da oben in der Mitte, die blenden wir mal aus, das macht das Ganze einfacher. Ist ja eh immer nur das Gleiche. Und die beiden, diese Transport Agents, diese Mail-Server reden wirklich SMTP, das Simple Mail Transfer Protocol. Das ist wirklich simpel, das kann man auch von Hand schreiben. Also wenn ihr das mal machen möchtet, mit einem Mail-Server euch zu unterhalten, könnt ihr gerne tun. Ist durchaus interessant. gibt es immer wieder recht lustige Nachrichten, die man da sieht. Woher weiß so ein Mail-Server, mit wem er jetzt eigentlich reden muss, um ein E-Mail zu senden? Dafür gibt es das DNS, quasi das Telefonbuch des Internets, wo man nachschauen kann. Da gibt es einen sogenannten Record Type MX, der Mail Exchanger. Da kann man nachschauen. Und wenn ihr das auf der komfortablen Shell eures Vertrauens nachschauen wollt, gibt es das Host-Kommando, dem sagt ihr -tmx Mail Exchanger. Und wo gehen denn die Mails für PrivacyWeek.at eigentlich hin? Und dann werdet ihr die Antwort bekommen, die auch ein Mail-Server bekommt, nämlich die landen auf dergerät.c3w.at. Ja, der Server heißt wirklich so. Und dann wird dieses Mail übertragen. Der Receiving Mail Transport Agent hat da alle möglichen Überprüfungen gemacht, das sehen wir dann noch, und sagt, gut, ich stelle ja keine Mails zu, dafür habe ich Personal. Ich gebe das an den Delivery Agent, da sind wir dann schon fast am Ende wieder der Übertragung. Die beiden reden jetzt sowas Ähnliches wie SMTP. Submission ist auch sowas Ähnliches. Da gibt es kleine subtile Unterschiede, aber im Wesentlichen haben die nur voneinander abgeschrieben beim Erstellen dieser Protokolle. Das ist LMTP, das Local Mail Transport Protocol, weil üblicherweise sind dieser Receiving Transport Agent und der Delivery Agent auf einem Rechner drauf. Und der Transport Agent sagt dann, du, dieses Mail geht an 7 Leute übrigens, und zwar an die Person. Delivery Agent sagt, ja, passt, kenne ich, mach mal. An die Person, mach mal auch. An die Person, nein, kenne ich nicht, mach mal nicht. An die Person, da ist leider die Mailbox voll, an die Person machen wir. Und so werden die der Reihe nach abgearbeitet. Und der Delivery Agent hält diese E-Mails dann vor und dann kommt irgendwann der Mail-Client, euer Mail-Programm, das ist sowas wie ein Thunderbird, ein MUT, ein Outlook, irgend sowas, und holt diese E-Mails dann für euch ab. Und auch da gibt es zwei dominante Protokolle. Das eine ist IMAP, das Internet Message Access Protocol. Das heißt, der Server und alle eure Mail-Clients am Telefon, am Laptop, vielleicht sonst noch irgendein Dritter, den ihr habt auf eurem Kühlschrank, werden immer miteinander synchronisiert. Das heißt, alle Nachrichten sind permanent überall verfügbar. Anderes Protokoll wäre das Post Office Protokoll, POP. Da ist es ganz simpel, da sagt der Client, gib mal alles, was du hast, und dann reden die nie wieder darüber. Hält natürlich keine Mailboxen in Sync, das heißt, die meisten verwenden komfortablerweise heute IMAP. Ja, jetzt wissen wir so, wie das so, dieser Spannungsbogen sich da entwickelt. Wenn wir uns jetzt noch genauer anschauen, was diese Server noch untereinander verschicken, ja, das ist quasi so, wir blenden jetzt mal die Senderinnen und Empfängerinnen aus. Wenn ich ein Mail in die andere Richtung schicke, ist es ja eigentlich auch nur das Gleiche. Das heißt, dann schauen wir uns nur eine Sache an, haben wir schon gesehen. Und jetzt wissen wir, wie die Nachrichten übertragen werden. Wie schaut denn so eine Nachricht aus? Also, wie schaut ein E-Mail aus? Weil jetzt hier sagen alle, kenne ich doch, habe ich wahrscheinlich auch schon 24.000 davon geschrieben. Was will er mir erzählen? Ja, Nachrichteninhalte. So ein E-Mail besteht aus zwei großen Teilen. Dem Header und dem Body. Der Header-Teil, das ist sowas, von welcher Adresse kommt das E-Mail, an welche Adresse geht es, Kopien, Blindkopien, und auch der Betreff. Der Body, das ist der eigentliche Inhalt, der Text des E-Mails, die Anhänge, irgendwelche Signaturen und so. Und wenn wir uns halt beispielhaft so ein E-Mail hernehmen, da haben wir das mal so durchsortiert. Und wenn wir das einfärben, dann ist im oberen Teil, habt ihr jetzt die Header-Daten. Und im unteren Teil, die grünen Daten, das ist der Body, das ist euer Nachrichteninhalt. Also ihr seht schon, da ist unter Umständen sehr viel Header dabei. Und diese Header sind zwingend notwendig, damit dieses E-Mail zugestellt werden kann. Ja, es ist so wie bei der Post, wenn keine Adresse draufsteht, wird es schwierig, dass das Ding irgendwie ankommt. Es ist auch mit Adresse schon oft schwierig, dass es ankommt, aber da wird es dann unmöglich. Das heißt, diese Daten können wir nicht entfernen und ganz wichtig, wir können sie nicht verschlüsseln. Das heißt, von wen an wen, um was geht es eigentlich? Weil aussagekräftige Betreffe sind natürlich wichtig, können wir nicht verstecken. Und jeder Mail-Server dazwischen, jeder Transport-Agent, schreibt dort rein, oh, ich habe dieses Mail bekommen um die Uhrzeit, und schreibt dort ganz, ganz, ganz viele Header-Daten rein. Das sind diese sogenannten Metadaten. Die sind in jedem E-Mail vorhanden, in unglaublicher Menge. Ja, ich habe da noch mehr Beispiel. Könnt ihr nicht lesen, ist viel zu klein, weil es sind viel zu viele. Einen, den ihr euch anschauen könnt, weil jedes Mail-Programm kann euch diese Header-Daten, also sprich den Quelltext des E-Mails, so wie es technisch übertragen wird, auch anzeigen. Da steht zum Beispiel drinnen, welches Mailprogramm die Absenderin verwendet hat, in welcher Version, auf welchem Betriebssystem, vielleicht sogar in welcher Version des Betriebssystems. Das ist jetzt für jemanden, der euch angreifen will oder Phishing senden will, schon recht interessant. Ne? Weil ich weiß, du verwendest einen Mac oder einen Linux-Rechner. Habe ich schon wieder Informationen bekommen. Auch das von wen an wen. Wer redet miteinander? Wir haben heute schon beim René Pfeiffer gehört, diese Metadaten, dieser soziale Graph. Auch das ist ein Graph, den er mir dankenswerterweise zur Verfügung stellt. Ihr könnt natürlich die Adressen, die hier auch gehasht sind, nicht erkennen. Aber ihr seht schon, welche dieser Punkte sind wichtig. Da gehen mehr Linien weg und die sind dicker. Da findet mehr Kommunikation statt. Das heißt, das sind Kommunikationspärchen, die interessant sind, wenn ihr was wissen wollt in einer Firma oder so. Und diese Daten liegen im Klartext vor. Da könnt ihr nichts dagegen tun. Und naja, das ist ja harmlos. Wenn das so ein Betreff daherkommt, ist das vielleicht nicht so harmlos. Und da kann man natürlich auch sehr viel hineininterpretieren. Genau. Andere Header, die ihr da findet, das ist so ein kleiner Überblick über das, was sich auf meinem Mail-Server so findet. Das sind über 500 verschiedene Header. Ihr bekommt die Slides natürlich, da kann man das dann auch mit der großen Lupe auch erkennen. Da sind ganz viele Tracking-Informationen drinnen von Newslettern. Jeder Spam-Filter schreibt dort rein, was er nicht alles gefunden hat und was der bayerische Filter und sonst noch alles gesehen hat. Also wir sehen schon, da ist ganz viel drinnen in diesen Header-Daten. Und das ist jetzt so mal der Überblick, wie so die Nachricht ausschaut. Und jetzt überlegen wir uns noch, naja, so ein Mail-Server tut ja noch mehr. Schauen wir uns mal an, was da noch dabei ist heutzutage bei einem modernen E-Mail-System. Wir haben schon gehört, den Mail-Submission-Agent, der ausgehende Mail-Server, der Transport-Agent, der weiterschickt und der Delivery-Agent, der für euch die Zustellung ins Postfach übernimmt. Das ist so ein kleines Diagramm, eine Übersicht. Das ist üblicherweise bei einem kleinen Mail-Server, den ihr selber betreibt, auf einem Rechner drauf. Relativ überschaubar. Wir haben auch schon gehört, den Mail-Exchanger, eben im DNS, im Telefonbuch, wo der Server nachschauen kann, das E-Mail an office@privacyweek.at, wo ihr uns erreichen könnt von der Privacy Week, das ganze Team. Da gibt es einen Eintrag, damit andere Mail-Server wissen, wo sie es hinschicken sollen. Gibt es aber noch viel mehr Dinge, die da so zu verwalten sind, wenn ich Postmaster bin, also Mail-Server administriere. Da gibt es zum Beispiel das Sender Policy Framework. Dort kann ich deklarieren als Postmaster, welche Mail-Server dürfen denn eigentlich Mails verschicken von meinen Dingen. Ja? Da kann ich IP-Adressen und Hostnamen eintragen und dann kann jemand andere rauskriegen. Da kommt jetzt ein E-Mail von irgendwas at Privacy Week. Kommt das von einem Mail-Server, der das überhaupt darf? Dann kann ein anderer Mail-Server beim Sender Policy Framework mit SPF nachsehen. Wenn dann natürlich ein E-Mail weitergeleitet wird, dann stimmen diese Sachen nicht mehr zusammen. Weil ihr schickt auf einmal ein E-Mail mit einem anderen Absender weiter. Und dann würde der Mail-Server sagen, das passt so nicht. Und dafür gibt es das Rewriting-Scheme, also schon mal die erste Erweiterung zu dem Teil, das uns dabei hilft zu erkennen, dass diese Weiterleitung jetzt okay ist. Dann wollen wir natürlich wissen, okay, die IP-Adresse passt prinzipiell, aber war das wirklich okay? Ist das Mail dazwischen vielleicht manipuliert worden? Ihr habt das vielleicht schon gesehen, ihr kriegt ein E-Mail, da steht unten drinnen, gesendet mit dem GMX-Webmail. Ich nehme an, die meisten Absenderinnen werden das nicht dort reingeschrieben haben ins E-Mail. Das heißt, da kam ein Mail-Server, hat gesagt, oh cool, ein E-Mail und übrigens Werbung. Ich habe das da mal ergänzt, das heißt, der hat das Mail manipuliert. Da ist was dazugekommen, was vorher nicht da war. Was haben die noch manipuliert? Schwierig. Vielleicht ist dazwischen noch ein Mail-Server, der das manipuliert. Und mit Domain Key Identified Mail kann jetzt ein Mail-Server hergehen, dieses E-Mail mit einer Prüfsumme versehen und quasi digital unterschreiben. Mit so habe ich das weggeschickt. So war das. Und dann können andere Mail-Server sagen, oh, okay, das ist hier heil angekommen, da hat niemand was manipuliert, das war genau das, was weggeschickt wurde. Will man eigentlich haben. Nachrichtenintegrität. Dann, wenn ich ein Mail bekomme und eben in diesem SPF nachschaue, dürfen die das schicken? Ist das alles auch so angekommen, wie es weggeschickt wurde? Was mache ich denn, wenn es nicht stimmt? Dafür gibt es das sogenannte DMARC, Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance, ein tolles Akronym, wie es bei E-Mails ganz viele gibt. Da kann ich quasi eine Policy veröffentlichen, wo dann andere Mails über wissen, was sie tun sollen, wenn diese Tests nicht funktionieren und sagen, das ist anders angekommen bei mir. Und dann kann ich dort reinschreiben, behandle es als Spam oder ignoriere das mal, wir testen das noch und so weiter. Dann kann ich das machen. Dann haben wir das Problem, ihr kennt das mit den Hostnamen und Domainnamen. PrivacyWeek.at, PrivacyWeek ist die Domain, .at ist die Top-Level-Domain, in dem Fall eine Country-Top-Level-Domain für Österreich. Und da könnten aber noch andere Dinge dabei sein. Ihr kennt zum Beispiel die Universität Wien, univi.ac.at für akademische Anwendungen. Wo fängt denn jetzt genau die Domain an und die Top-Level-Domain? Weil eigentlich sind das ja zwei Teile schon oben, ist aber trotzdem eine Top-Level-Domain. Und um diese Zuordnungen, die nicht wirklich ganz eindeutig technisch abgebildet werden, machen zu können, gibt es die sogenannte Public Suffix List. Das ist ein von Menschen verwaltetes Listenteil, war ursprünglich eine Initiative der Mozilla Foundation und die verwalten eine Liste, wie jetzt was zu welcher Organisationseinheit in einer Firma zuzuordnen ist. Technisch wäre das für Computer sonst nicht abzubilden. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wir hatten vorher dieses ganz kleine Diagramm mit diesen drei Bausteinchen, was so ein Mail-Server hat. Wenn wir all das schon mal eingebaut haben, dann schaut das jetzt so aus. Also diese grün markierten, leicht gestrichelten Dinge, die sind jetzt neu dazugekommen zu unserem Ding. Das ist jetzt alles auf unserem Server schon drauf und muss verwaltet und administriert werden und gestreichelt werden und aktuell gehalten werden. Dann, wir hatten kurz vorher das mit der Verschlüsselung. Wollen wir natürlich haben, dass unser Mail-Programm, unser Mail-User-Agent mit dem Delivery-Agent zum Beispiel verschlüsselt redet und dass da unser Passwort geschützt übertragen wird. Und unsere Inhalte freuen sich natürlich auch drüber. Dafür gibt es Transport Layer Security, das heißt einen Verschlüsselungslayer, der bei der Kommunikation zum Einsatz kommt. Dafür brauche ich Zertifikate, dafür brauche ich Keys. Die muss ich natürlich auch wieder verwalten. Dankenswerterweise ist sowas preislich sehr günstig geworden. Mit Let's Encrypt können wir kostenlos Zertifikate und Keys für diese Sachen einsetzen. Und alle, die noch sagen, na, das ist so teuer und das können wir nicht machen, Unsinn. Das könnt ihr kostenlos machen. Es ist ein bisschen Arbeit, aber wenn man das einmal konfiguriert hat, dann funktioniert das. Und dann könnt ihr diese Vorteile genießen. Das heißt, ihr habt jetzt da mit LE, Let's Encrypt, irgendetwas, was diese Zertifikate beantragt und vollautomatisch funktioniert und einen Webserver, weil Let's Encrypt möchte natürlich überprüfen, ob der Server auch der richtige ist, mit dem gesprochen wird. Na, noch ein Stückchen, was dazukommt. Dann haben Mailprogramme oft die Möglichkeit, eingehende E-Mails mit einer Filterregel zu sortieren. Ja? Das heißt, Mailingliste einsortieren. Die sollen immer in einen bestimmten Ordner gehen. Chaos Computer Club Wien hat eine interne Mailingliste und alles, was dort diskutiert wird, soll bitte immer in einen Ordner tun. Das ist vielleicht eine interessante Diskussion, die kann ich mir jetzt gerade nicht anschauen, aber ich weiß, in dem Ordner finde ich sie nachher. Liebes Mailprogramm, sortiert das ein. Das ist schön, aber auf meinem Handy funktioniert das nicht, das kann das nämlich nicht. Das heißt, eigentlich möchte ich, dass der Server die Mails sortiert, weil dann habe ich es per IMAP synchronisiert auf allen Clients. Dafür gibt es eine Lösung. Dann habe ich natürlich Weiterleitungen. Manchmal will man E-Mails, die reinkommen, automatisch an wen weiterschicken lassen. Kommt vor. Und das, was am allerwichtigsten ist, speziell im Firmenumfeld, die Urlaubsbenachrichtigungen, die müssen funktionieren. Wenn ich im Urlaub bin, da kommt ein Mail rein, sagen, gib mich nichts an, in 2 Wochen wieder. Das ist ganz ein wichtiges Ding, ein wichtiges Feature, das alle Userinnen und alle User haben wollen. Und aus administrativer Sicht, ich kann meinem Mail-Server beibringen, selbst zu lernen, was ist Junk-Mail und was nicht. Immer wenn ein User ein Mail nimmt und in den Junk-Ordner verschiebt, lernt mein Spam-Filter, oh, das war jetzt Unsinn, das wollen wir nicht. Und immer wenn jemand was rausnimmt aus dem Junk-Ordner, dann, ah, war doch ein gutes. Und der Spam-Filter lernt von alleine. Und als Administrator habt ihr gerade alle eure Benutzerinnen eingespannt, für euch Arbeit zu übernehmen. Wunderbar. Ja, Konstrukt wird immer größer, das ist dieser Sieve-Teil, der unsere E-Mails aussiebt und quasi sortiert für uns. Jetzt ist Sieve eigentlich genau genommen eine Programmiersprache. Viele Menschen mögen das nicht so, dass sie Regeln in Programmiersprachen, Code, irgendwo hinschreiben müssen. Die meisten Mailprogramme haben keine Möglichkeit, das sinnvoll zu verarbeiten. Das heißt, oft kommt dann ein Webmail-Interface zum Einsatz. Das kann sowas sein wie Roundcube oder ganz historische alte Dinge, Squirrel Mail oder vielleicht etwas moderneres wie Rainloop. Dafür braucht ihr natürlich einen Webserver, vielleicht einen Datenbankserver, PHP als Programmiersprache am Server und auf einmal verwaltet er diese Dinge auch noch dazu. Dann kommt gelegentlich Spam daher, aus irgendeinem Grund hat eine, ich glaube eine New Yorker Anwaltskanzlei war es damals, die ersten Spam-Mails verschickt hat, hat uns diesen Mist eingebrockt und haben andere gemerkt, hey, das funktioniert, das machen wir jetzt auch. Seitdem haben wir deutlich über 90% einfach nur Schrott, die auf diesem E-Mail-Medium transportiert werden. Das ist einfach nur Spam, die niemand haben will. Das heißt, Mailserver sind hauptsächlich damit beschäftigt, E-Mails nicht zuzustellen und hoffentlich die richtigen zu erwischen. Seltsames Medium. Und um Spam zu bekämpfen, gibt es einfache Methoden, so Dinge wie Blocklisten, da steht halt drinnen, diese IP-Adresse oder diese Hostname, diese Domain, die verschicken nur Spam, nimm das gar nicht erst an. Weiß das sofort ab, lieber Mail-Server. Das ist gut, das geht sehr schnell. Dann gibt es eine Methode, die heißt Graylisting, das ist sowas zwischen Black und White. Da ist die Idee dahinter, dass so eine Spam-Schleuder relativ dumm ist und sich nicht sauber an ein Protokoll, also an die richtige Sprache hält und einfach versucht zuzustellen, auch wenn der Mail-Server sagt, nee, warte mal, nicht so schnell. Und nach ein ordentlicher Mail-Server probiert es einfach nach ein paar Minuten nochmal. Der sagt, okay, ja, passt, ich komme dann wieder eine Viertelstunde nochmal. Und eine dumme Spam-Schleuder tut das eben nicht. Deswegen funktioniert Graylisting. Hat leider den Nachteil, auch legitime E-Mails werden mal zunächst abgewiesen und kommen dann ein bisschen später. Das kann schon mal eine unangenehme Verzögerung verursachen, das mögen viele nicht. Kann man natürlich mit Whitelisting kombinieren, somit die Mail-Server kenne ich, das sind gute, da weiß ich, das sind Menschen dahinter, die administrieren das ordentlich, denen glaube ich, dass sie das ordentlich machen, da nehme ich es immer an, bis dann halt irgendwo ein Account geklaut wird und dann doch Spam kommt. Also auch nicht die optimale Lösung. Jedenfalls, wir haben jetzt einen Spam-Filter mit allem, was dazugehört, dazu getan, noch nicht ganz mit allem und haben noch drei Komponenten zu unserem Mail-Server hinzugefügt. Spam ist intelligenter geworden im Laufe der Jahre. Es gibt teurere Methoden, das zu filtern, die sind komplexer. Da gibt es diesen klassischen, aus administrativer Sicht, den kleinen Horrorladen. Das ist Amavis DNU, Spam Assassin und Pizer oder Razor. Das sind üblicherweise sehr alte Stücke Software, die unglaublich große Perlmenge Monster sind und sehr viele Module brauchen. Und wenn ich an einem Schräubchen drehe, fallen da hinten drei um. Das heißt, das ist zum Administrieren ganz, ganz schrecklich, weil das ist wie so ein riesiges, hohes Regal, das nicht an die Wand geschraubt wurde. Ja, ich nehme da unten irgendwas raus und alles wackelt. Will man nicht haben. Es gibt modernere Lösungen. Eine davon ist RSpamD. Das Ding ist so Spamfiltern komplett neu durchdacht. Ist irrsinnig performant. Das heißt, das ist nicht mehr in altem Perl geschrieben, das ist in C geschrieben. Das ist sehr, sehr schnell und hat alle Buzzwords, die ihr euch vorstellen könnt, von denen ihr auch schon gelernt habt bei den Talks heute, dass ihr die hinterfragen sollt. Also da kommen neuronale Netze zum Einsatz, künstliche Intelligenz, all diese Sachen, die eigentlich gar nicht so viel sind, sondern ganz viel Statistik. Ja, und wenn ein RSpamD nicht reicht, kann ich davon mehrere nehmen, wenn ich sehr viel E-Mail bekomme. Und das heißt, ich habe jetzt da noch zum Beschleunigen noch mehr Datenbankzeug. Dann kommt gelegentlich auch noch Malware daher. Das ist so toll, ne? Bewerbungsunterlagen, da ist auch noch zufällig Value-Added-Software ergänzt. Bewerbungen werden leider sehr oft aufgemacht, das heißt, ideales Ziel, da kann ich Malware droppen. Viren, Trojaner, alles, was man nicht haben will, was da so rumfleucht. Genau, Einwand aus dem Publikum vom Hetty war, er verschickt sowas nicht. Der Hetty ist der Mensch, der immer über diese Schadsoftware eigene Live-Demos macht. Und ich glaube, bisher ist dir noch nichts ausgekommen, obwohl du schon gezeigt hast, wie diese Dinge auskommen könnten. Also ist nicht ganz ungefährlich. Ja, wir haben noch weitere Dinge ergänzt zu unserem Mail-Server, der immer größer und komplexer wird. Wir haben schon gehört, im DNS gibt es diese SPF- und DKIM-Einträge. So, wo schicke ich es hin? Wo darf es herkommen? Wer ist das eigentlich? Jetzt macht mein Mail-Server sehr viele Anfragen in dieses Telefonbuch. Das heißt, das wird langsam, weil für jedes E-Mail, das reinkommt, mache ich 10, 20, vielleicht noch mehr Anfragen. Das dauert alles. Das heißt, ich will DNS cachen können, damit das schneller geht, damit das nicht lange dauert. Und das heißt, ich baue meinen DNS-Cache dazu. Noch ein Ding. Dann haben wir schon gehört, IMAP zu Mails abrufen. Ist schön. Mein E-Mail-Client am Laptop und am Handy sind in Sync. Jetzt möchte ich was suchen. Am Laptop geht das super, weil der kennt alle meine E-Mails, der hat vielleicht sogar einen Index mit einer Datenbank, das geht schnell. das Handy kann nicht alle eure 57 Gigabyte E-Mails am Handy halten, hat daher auch keinen Index. Was das Handy machen kann, ist sagen, lieber Delivery Agent, ich suche übrigens nach diesem und jenem, was gäbe es denn da so? Und sagt, Server, such du mal für mich. Dafür braucht aber der Server einen Full-Text-Search-Index, dass der Server das übernehmen kann. Userinnen mögen das. Finde ich gut, sollten wir unterstützen. Da gibt es eine sehr schöne Lösung, die ist Apache Solr. Das ist Java. Java ist eine riesengroße Monstrum-Software mit all ihren eigenen Sicherheitsproblemen. Die habt ihr jetzt auch noch laufen am Mail-Server. Also Full-Featured heißt auch, da ist noch mehr drinnen. Wenn wir jetzt E-Mails verschicken, dann werden ja die Adressen automatisch vervollständigt. Also die kommen aus dem Adressbuch. Jetzt muss ich aber auch noch irgendwie den Laptop und das Handy und das Webmail, weil das brauche ich ja für die Urlaubsbenachrichtigungen und das soll es ja eigentlich auch gleich gehen, die ganzen Kontakte synchronisieren. Wäre schon praktisch. Und da jetzt irgendeinen Cloud-Service machen, nein, den machen wir selber. Das heißt, wir haben einen eigenen Server, um die Daten zu schützen. Auch nach DSGVO ist das sehr sinnvoll, den eigenen Server zu betreiben und diese Daten nicht aus der Hand zu geben. Und wenn man schon Kontakte hat, da kann man ja auch mal eine Einladung für einen Termin verschicken. Also bauen wir noch einen Kalender dazu, weil die können ja auch automatisch dann freie Zeiten suchen und Einladungen schicken. Und wenn die angenommen wird, erscheint das auch automatisch. Und eigentlich sollte das alles mit einem Webinterface auch noch funktionieren, weil ich möchte den Kalender ja noch mit zwei Freunden teilen, damit wir das gemeinsam machen können. Und dann haben wir da noch mehr Komponenten dazu. So eine Kalendersynchronisation mit CalDAV und Kontaktesynchronisation mit CardDAV. Jetzt muss man sich bei all diesen Komponenten anmelden können mit Benutzername, Passwort. Und wenn ich nur E-Mails habe, geht das ja. Jetzt müssen aber Kalender und Kontakte und vielleicht noch irgendwelche anderen Dinge auch wissen, wer ich bin. Das heißt, Authentifizierung muss ich lösen. Die müssen alle die gleichen Konten kennen, die ganzen Accounts kennen können. Das heißt, ich habe auch noch eine Lösung, die mir eine User-Verwaltung macht und die muss ich ja auch noch administrieren können. Da habt ihr jetzt noch eine Datenbank dazu und eine User-Verwaltung. Und weil ihr ja so lieb und nett seid und wenn ihr schon so einen super coolen Mail-Server betreibt, der echt alles kann, wollen Freunde von euch ihre E-Mails auch noch gleich bei euch haben. Jetzt wollt ihr nicht auch noch deren Mail-Adressen verwalten. Das heißt, macht das doch selber, vergibt deine eigenen Mail-Adressen. Das heißt, ihr braucht jetzt auch noch für diese Delegation der Domains, dass eure Freunde ihre eigenen Sachen machen können und euch nicht quälen, auch noch ein Webinterface, dass das hübsch ist. Und da muss man sich auch noch anmelden können. Das wächst dann da so unten dazu langsam. Und manche Menschen stehen unglaublich drauf, von jedem E-Mail in der Arbeit unterbrochen zu werden, dass ihr Mobiltelefon Ping macht und Push-Notifications bekommt. Ich verstehe nicht warum, aber es gibt Menschen, die wollen das. Praktischerweise implementiert da Android und iOS und andere machen das alle anders und ihr müsst alle drei Standards unterstützen. Das kommt dann da auch noch dazu. Und wenn jetzt jemand ein neues Mail-Programm bekommt oder ein neues Mobiltelefon, dann will man das ja bequem einrichten können. Das heißt Service Auto Discovery. Dieses Ding soll irgendwo nachschauen können, wie das alles zu konfigurieren ist. Ich will nur noch Mailadresse und Passwort eingeben und dann soll es von alleine wissen, wie ist mein Mail-User-Agent zu konfigurieren? Posteingang, Ausgang, all die Sachen, die Ports, die Verschlüsselung, die Authentifizierung. Mach mal so, dass das Ding das von alleine findet. Das soll ja bequem und schnell gehen und übrigens jetzt, weil ich fahre gleich in Urlaub. Die Urlaubsbenachrichtigung habe ich ja schon eingetragen. Ne? Und für Kalender und so und Adressbuch soll das auch noch funktionieren. Da gibt es prinzipiell einen Standard, der funktioniert sogar im Wesentlichen für alle. Ja, jetzt haben wir das auch noch dazu getan. Den Webserver hatten wir schon von vorher. Und nachdem in unserem DNS, in unserem Telefonbuch gerade unglaublich viel sicherheitsrelevante Infos stehen und auch Konfigurationsdaten drinnen stehen, wollen wir halt das DNS auch noch sicher haben. Weil DNS ist eigentlich so, das lässt sich relativ leicht fälschen, wenn es nicht verschlüsselt oder authentifiziert ist. Da kommt dann eben noch DNSSEC und DANE, zwei Technologien dazu, die dazu dienen, dass niemand unsere Telefonbucheinträge, unser DNS fälschen kann. Und dann gibt es noch ganz viele andere Themen, die dazukommen könnten. Mailinglisten-Server, so wie auch der Chaos Computer Club Wien einen betreibt, so Diskussionslisten. Ne? Bleiben wir da kurz. Mailinglisten bestehen üblicherweise aus drei Teilen. Einem Ding, das diese Mails verteilt. Ihr schickt dann die Liste und die Liste verteilt dann alle 800 Member. Ein Teil, das das Archiv zur Verfügung stellt und jedes E-Mail, das geschickt wurde, auch mitprotokolliert. Und ein Webinterface, damit ihr nachschauen könnt, wann denn vor 3 Jahren da schon mal was diskutiert wurde. Noch drei Komponenten. Dann habt ihr vielleicht noch ein Support-System, so wie wir es auch betreiben, um euch, wenn ihr Fragen habt an die Privacy Week, zum Beispiel ans Orga-Team, wenn ihr Speakerin oder Speaker seid, damit wir das supporten können, haben wir ein Support-Ticket-System. Das will auch mit dem E-Mail-System reden können. Da gibt es vielleicht noch ein Newsletter-Tool, weil eure Marketingabteilung in der Firma ganz gerne ein neues Produkt bewerben möchte. Und dann gibt es noch so Robo-Clients, also maschinengenerierte E-Mails, Monitoring, irgendwelche Geräte, Alerting-Tools, die euch sagen, da ist was kaputt. Oder euer Toaster, der euch irgendetwas mitteilen will, weil Internet of Things ist ja überall bedrohlich. Und weil Verschlüsselung 1982 gar nicht vorgesehen war, wollen wir jetzt anderen Mail-Servern sagen können, mach doch mal Verschlüsselung an. Auch ja, ist nicht vorgesehen. Bei mir immer, bitte, wirklich. Praktischerweise gibt es da MTA STS, Strict Transport Security und auch noch Star TLS Everywhere, also zwei verschiedene Dinge, die hoffentlich mehr oder weniger miteinander funktionieren, damit das auch passiert. Und damit all das auch noch mit Mailinglisten funktioniert, die an 800 Leute verteilen und ein Mailserver weiß, ja, das passt jetzt immer noch alles zusammen, gibt es Authenticated Received Chain, das gerade so, ich glaube, es ist gerade schon standardisiert und fertig, damit das auch noch funktioniert. Ein modernes E-Mail-System. Einfach, überschaubar, leicht zu administrieren. Ja, ihr habt inzwischen zig Komponenten, die können auf einem Rechner laufen oder auf 17 Rechnern laufen, die ihr alle abgedatet halten müsst, ohne dass irgendeine Komponente zerbricht. Ihr habt Dinge in ungefähr jeder Programmiersprache, die auf diesem Planeten erfunden wurde. Von C über C++, PHP, Ruby, Python, Shell-Skripte, Cronjobs, Datenbanken, Krypto an allen Ecken und Enden, das will auch sicher konfiguriert sein, das ist auch nicht ganz trivial. Das heißt, zur Abrundung, einfach nur E-Mails senden und empfangen, das war das ganz kurze Segment am Anfang. Das ist nicht so schwer. Spam verschicken, das geht wirklich schnell. Spam empfangen, auch. Mail-Server ins Internet stellen, 5 Minuten später, ihr seid versorgt. Aber ein beständiges E-Mail-System, das allen modernen Funktionalitäten gerecht wird, aufzubauen, ist viel Arbeit, hat viele Komponenten. Es gibt sehr, sehr viel zu wissen darüber. Und diese ganzen Metadaten, die fallen ja nicht nur jetzt zwischen den Servern an, die fallen beim Kalender an, bei den Kontakten, Zeitstempel, all diese Dinge, die kriegt ihr nicht weg, die sind notwendig, damit dieses ganze Konstrukt funktioniert. Und ihr habt ja nicht den einzigen Mail-Server auf der Welt, davon gibt es Millionen. Und die müssen miteinander reden können. Das heißt, ich kann nicht einfach dieses kaputte Ding nehmen und reparieren, weil diese Metadaten kriegen wir nicht weg. Die beeinträchtigen eure Privatsphäre. Wir haben beim René Pfeiffer heute schon viel über Metadaten gehört. Die sind notwendig zur Übertragung. Die Inhalte können wir verschlüsseln. Da hören wir, ich glaube, morgen noch etwas dazu über GPG und SMIME. Inhalte verschlüsseln. Header verschlüsseln geht nicht. Und wenn wir das reparieren wollen, haben wir eigentlich keine Chance. Weil 1 Million E-Mail-Server oder 100 Millionen Mail-Server auf der Welt abzudaten, dauert 20 Jahre. Das geht nicht. Wir kriegen E-Mail nicht mehr sicher und privat. Die Technologie gibt das nicht mehr her. E-Mail ist nicht vorbei, aber als private Kommunikation ist E-Mail verloren. Das kriegen wir nicht mehr hin. Und wenn ihr jetzt genauso viel Lust auf E-Mail habt wie ich und ich administriere das Zeug, es gibt eine ganz neue technische Neuerung, auch wieder mit einem DNS-Eintrag, der sogenannte NullMX. Null wie das, nicht die Ziffer 0 in Minuten, wie mir gerade gezeigt wurde, sondern Null wie das Nichts. Dann könnt ihr das im DNS eintragen. Ein Internet-Eintrag, Mail-Exchanger 0. Das heißt, meine Domain nimmt keine E-Mails mehr an. Gar nicht. Und damit werdet ihr glücklich.
So, danke McLemmon für diesen interessanten Vortrag. Gibt es noch Fragen hier im Publikum?
Was glaubst du, ob E-Mail durch eine Technologie mit Blockchain abgelöst werden kann?
abgelöst, schwierig, dieses Authenticated Received Chain, um quasi alle Weiterleitungen und Weiterreichungen eines E-Mails nachvollziehen zu können, ist technologisch schon ziemlich nahe an diesem Ding, weil da werden halt Teile signiert und diese Teile mit dem nächsten verknüpft und wieder signiert, da sind wir relativ nahe an der Blockchain schon dran. Das löst aber nicht alle Probleme, die E-Mail ausmacht, leider. Ich glaube, dass wir private Kommunikation und auch sichere Kommunikation nur noch abseits von E-Mail implementieren können, rein auf technischer Betrachtung und auch, weil wir mit diesem alten Konstrukt und diesem Kartenhaus, das wir haben, da nicht noch mehr drauf bauen können. Irgendwann fällt uns das alles um die Ohren.
Noch eine weitere Frage? Gut, dann geht es jetzt weiter mit einer Lesung aus Smart Lease, alles smart. Jetzt noch eine kleine Umbaupause und dann geht es weiter.
Dankeschön.